das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Und das Thema dieser Episode: Skills statt Stellen, wie HR-Daten Arbeit neu definieren. Was können wir denn aus HR-Daten zur Talententwicklung lernen? Welche Widerstände erfährt denn ein skillbasierter HR-Ansatz? Und wie wird KI unsere Jobs verändern? All diese Fragen diskutiere ich heute mit Nicole Peichel. Sie ist Partnerin bei der HR-Beratung Mercer. Viel Spaß beim Anhören. Dann, Nicole, herzlich willkommen bei der Datenaffäre.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Wir sprechen ja heute über HR-Daten und welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann. Was sind denn so spannende Dinge, die man in HR-Daten finden kann, wo wir nicht alle sagen würden, ja, okay, die stehen halt in meiner Akte, da steht das Gehalt drin, da steht drin, wann ich angefangen habe und vielleicht auch welche Promotion ich bekommen habe, welche Beförderung. Aber was gibt es noch so Erkenntnisse, mit denen du uns jetzt reizen könntest, die nächsten 20, 25 Minuten über das Thema nachzudenken?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele spannende Daten in HR. Ich überlege mal gerade so ein bisschen, ne? Das sind ja nicht nur individuelle Daten, sondern es sind vielleicht auch organisatorische Daten in Kumulation sozusagen. Und na klar, also ein so ein Thema, an dem man gerade nicht vorbeikommt, ist natürlich nochmal so ein Blick auf, ich sag mal, auf Englisch die Workforce, also die Mitarbeitenden sozusagen. Und nicht nur, wo stehe ich denn von dem Kostenstandpunkt in Richtung Gehalt, sondern wo stehen tatsächlich diese Mitarbeiter auch inhaltlich? Welche Kompetenzen und Skills bringen sie eigentlich mit? Welche Erfahrungswerte? Und ganz spannend ist vielleicht auch so ein bisschen, was weiß die Organisation vielleicht gar nicht, was der Mitarbeiter weiß? Also wo gibt es diese verborgenen Skills oder so, die ich mir vielleicht sogar auch außerhalb des beruflichen Kontextes angeeignet habe? Und wie kann ich die eigentlich transparent machen und sicherstellen, dass die Organisation quasi auch davon profitiert? Also so Work and Skills und Skills Gaps nochmal zu identifizieren, weil wir sehen natürlich auf der anderen Seite, dass die Demografieeffekte jetzt auch sich realisieren sozusagen, dass also anzunehmen ist, dass man eher mit einer gleichbleibenden Workforce oder sogar mit einer geringer werdenden Workforce arbeiten muss. Und dann kann das natürlich total spannend sein, unter Produktivitätsgesichtspunkten zu sagen, hey, gibt es da nicht noch Leute, die ich noch viel besser oder anders auch einsetzen könnte? Ist vielleicht so das eine. Und vielleicht das andere, um dich noch ein bisschen, na, du fragst ja jetzt nicht nach den Daten, so ein bisschen auch so Performance. Also, ne, wer hat wo vielleicht auch gute Leistungen erbracht? Wo ist denn das sichtbar geworden? Also durch ein bisschen mehr Transparenz von mehr Daten sozusagen könnte man vielleicht auch Erfolge noch mal viel besser messen. Und da wir wissen, dass vergangene Performance sozusagen der beste Prädiktor auch für die Performance in Zukunft ist, wäre das natürlich viel spannend, nicht immer nur nach Nasenfaktor oder irgendwelchen Skalenwerten von Managern zu gucken, sondern mehr so Real-Life-Daten zu haben, zu sehen, wer hat das wo eigentlich gut gemacht und wo könnte ich dann jemanden vielleicht auch noch einsetzen, dass er da gute Performance bringt. Und ich meine, last but not least, natürlich so Umgang auch ein bisschen mit personenbezogenen Daten, Krankheitstagen, ne? Also auch das alles ein bisschen besser im Überblick zu haben, um mehr Prävention zu machen, ist sicherlich auch ein ganz starkes Feld, aber ist sicherlich eins, was relativ stark auch reguliert ist. Sieht man dann eher in den Ländern, glaube ich, außerhalb Deutschlands, ne?
Wenn du jetzt von diesen super tollen Daten sprichst, ne, ich schaue, dass ich die Mitarbeitenden weiterbringe, die viel leisten oder merke, oh, da hat jemand in seiner privaten Freizeit eine Webseite programmiert und hat da ganz viele Skills erworben, die eigentlich gar nicht in sein Aufgaben- oder Jobgebiet gehören. Woher kommen denn diese Daten? Wie erhebt denn eine Organisation diese Daten oder kriegt diese Informationen? Wie kriegt man das denn als Organisation oder als HR-Abteilung überhaupt mit?
Andere Länder, andere Kulturen tatsächlich. Das läuft im Moment sehr unterschiedlich, wenn du mich fragst, ne? Also es gibt, also wir sehen von den Kollegen zum Beispiel in Asien, in Singapur, wo solche Skill-Projekte sogar von der Regierung subventioniert sind, ne? Und da sieht man einfach, da kommt ein neues Tool, oft sogar eine Technologie, die wird ausgerollt und dann tatsächlich wird auch ein bisschen mit Nachdruck sozusagen eingefordert, diese Daten zu teilen sozusagen. Das ist das eine, was man sieht, und das ist natürlich sehr spannend, weil dann hat man mal die ganzen Mitarbeiterdaten, kann die aggregieren, kann auch gucken, wie man damit arbeitet. Aber das ist natürlich nicht der Standard für Deutschland oder sogar für viele Länder in Europa. Also die und selbst da gibt es ein bisschen kulturelle Unterschiede. Ne? So alles so Richtung UK geguckt, hat, glaube ich, eher einen offeneren Zugang, glaube ich, auch gerade so zum Teilen von Daten. Währenddessen so, ne, die Mitbestimmteren wie Deutschland, Frankreich, vielleicht auch Belgien oder so stärker reguliert sind und es da von daher auch Vorbehalte gibt. Aber na, das sind jetzt mal alles die Hindernisse, aber ich glaube, da, wo die Unternehmen einen positiven Dialog führen über Zukunftsfähigkeit, auch was brauchen wir denn als Organisation, als Unternehmen, um morgen erfolgreich zu sein, und dann auch in den Dialog mit ihren Führungskräften und Mitarbeitern gehen und wirklich sinnvolle Begründungen haben, warum das gut ist, mitzumachen, und die Mitarbeitenden das tatsächlich dann auch so erleben, dass mir vielleicht neue Chancen auch eröffnet werden, weil ich teile, dass ich andere Skills habe, ich kriege vielleicht nochmal andere Jobs angeboten, dann funktioniert das ganz gut. Aber das ist 80-90% im Moment Prinzip Freiwilligkeit sozusagen von Daten. Währenddessen vielleicht einen letzten, kannst du mal gucken, ob das auch spannend ist. Na klar, ich kann ja auch einfach mal die veränderten Skills auf der Jobseite, was ja dann erstmal unabhängig ist von demjenigen, der drauf sitzt, also was für Jobs brauche ich in Zukunft eigentlich oder was für Skills. Das ist ja eine Sicht, die man vielleicht struktureller und einfacher erzeugen kann, ohne direkt in diese personenbezogenen Daten zu kommen.
Das hört sich jetzt alles schon so in die Richtung an Skill-Job-Matching. Also was kann ich und sitze ich eigentlich auf der richtigen Position? Oder wäre ich nicht vielleicht gerade, wenn es ein großer Konzern ist, in einem anderen Teil der Organisation besser aufgehoben? Aber es setzt ja voraus, dass ich diese Daten immer wieder auch aktualisiere und eingebe. Also ist das nicht auch eine wahnsinnig kleinteilige und aufwendige Aufgabe, das für viele Tausende oder Hunderte von Mitarbeitenden zu tun?
Tatsächlich, das haben wir, glaube ich, 15 Jahre jetzt so gehabt, ne? Weil so eine Möglichkeit, dass man Kompetenzen und Skills in Systemen hinterlegt, ist gar nicht so neu, ne? Das können die großen HR-Suiten schon eine Weile, ne? Das, was, glaube ich, neu ist, dass da jetzt ein paar KI-basierte Lösungen kommen, sozusagen, die diesen Prozess mit so Mapping, ne, also dass mir Skills vorgeschlagen werden oder dass ich so ein KI-basiert, ich habe einen Skill eingetragen und der Abgleich zu den Lern- und Entwicklungsangeboten wird vom System sofort gemacht, zu sagen, hey, guck mal, hier gibt's noch ein Training oder sogar durch das Training hast du den Skill erworben, wäre der Job nicht interessant für dich? Und dann wird, glaube ich, ein Schuh daraus. Also mit so einer smarten Technologieverknüpfung gibt es deutlich mehr Anreizsysteme und auch gibt es einfach bessere Datenqualität, weil du hast völlig recht. Also in der Vergangenheit hätte man das tun können, aber ich habe das ehrlich gesagt nie richtig fliegen sehen, weil wer hat Lust? Bei LinkedIn oder wo auch immer hat man einen Anreiz, da kann man Netzwerke pflegen oder kommt in Austausch. Aber wenn nur das Unternehmen davon profitiert sozusagen, dann teilen einfach die Mitarbeitenden nachvollziehbarerweise auch ihre Daten nicht. Ne?
Und wenn, also ich meine, das wäre ja sozusagen, wenn ich aufs gesamte Unternehmen schaue, wenn ich die Leute besser fortbilde, da wo sie Schwächen haben, oder wenn ich sie auf die Jobs besser matchen kann, wo ihre Präferenzen und Fähigkeiten liegen, könnte ich ja wirklich ökonomische Gewinne dadurch schaffen. Aber könnt ihr das wirklich beobachten, dass durch so ein verbesserte Skill-Datenbasis Unternehmen mehr anfangen, ihre Leute hin und her zu schieben? Oder ist es nicht eigentlich doch so alt hergebracht, jeder hat halt so seinen Job und macht den einige Jahre lang und irgendwann bewirbt er sich mal woanders hin oder hört mal von jemandem, dass da eine Stelle frei wird? Oder wird das vielleicht sogar auch Grundvoraussetzungen, eine neue Stelle annehmen zu dürfen, nachzuweisen, ich habe diese Skills jetzt schon entwickelt?
Ja, also auch da nochmal, ne, glaube ich, so zwei verschiedene Perspektiven. Also wenn man so ein bisschen guckt, wie haben denn Organisationen und damit dann auch die IT- und Datensysteme funktioniert, dann ist das alles sehr job-related, ne? Ein Job und eine Person quasi. Und ich glaube, das ist auch in Teilen der zumindest echt großen Organisationen heute weiterhin so. Teile der Arbeit wird aber wird agiler und wird projektbezogener sozusagen. Und damit löst sich dieser Bezugsrahmen Job bis zum gewissen Grad auf. Ich meine, du bist selber in der Beratung, ich auch. Wir beide wissen, der Job spielt gar nicht so eine Rolle. Das ist eher die Frage, was für ein Projekt kommt jetzt, welche fachliche Expertise und welche vielleicht auch Projektmanagement oder sogar Steering-Skills und Kompetenzen brauche ich eigentlich. Aber es geht nicht mehr so um einen Job und einen FTE sozusagen. Und da durch zunehmende Digitalisierung, zunehmende Projektarbeit der Anteil der Organisationen größer wird, der ähnlich wie wir in der Beratung tickt sozusagen, ist man da natürlich, wie ich es eben schon gezeigt habe, viel schneller immer wieder bei dem, was kann denn derjenige, was für Skills brauche ich eigentlich? Da mag eine grobe Rolle als Beschreibung immer noch helfen, aber die Logik ist viel skillbasierter. Und das ist, glaube ich, schon auch, damit ist die Herausforderung schon beschrieben, Annika, glaube ich, wie ich so eine Organisation, oder wie ich Gewinn plane, wie ich das Staffing mache, wie ich Skillaufbau in so einer Projektorganisation mache, ist schon was echt anderes, als das in einer Linienorganisation zu tun. Und es sind oft kulturelle oder Enablement-Themen sozusagen. Mhm. Selbst wenn ich die Skills habe, heißt das noch nicht, dass das dann wirklich schon fliegt, weil wenn 80% der Führungskräfte in der alten Welt sozialisiert sind, dann fehlt ihnen häufig auch das Handwerkszeug, ne, das zu tun. Oder dieses, ne, also echt so Marketplace wie bei uns, ne, da kommt jetzt ein Projekt rein, wie gucke ich kurzfristig, wer ist verfügbar, ne, wer kann da reinspringen sozusagen. Das ist ja, lasse ich meine besten Leute dann woanders hinziehen. Genau. Ne, die Führungskräfte entfernen sich dann ja auch von den Mitarbeitern sozusagen, kommt aus so einer traditionellen Welt, ist das schon auch kulturell was komplett anderes sozusagen.
Ist ja auch ein totaler Machtzugewinn sozusagen für die HR-Abteilung, da jetzt viel mehr Talent Development zu machen, als das den Führungskräften im Fachbereich zu überlassen.
Ja, und es ist auch genauso anders für die HRler, also für die, die es auch nicht kennen sozusagen, sind dann beide manchmal in einer ähnlichen Situation zu sagen, wie steuern wir das eigentlich gemeinsam, wie beschreiben wir so Rollen, wie organisieren wir ein Staffing sozusagen. Erstaunlicherweise sind die Fachbereiche da manchmal sogar schneller und weiter als die Personalverantwortlichen im Unternehmen. Nicht immer, ich will nicht gegen die Kollegen hier bashen, aber also der Change findet auf allen Ebenen statt.
Also total spannend, dass du beschreibst, dass es eben mit diesem skillbasierten Ansatz auch wieder zu einem Kulturwandel in Unternehmen kommt und neue Rollen braucht und neue Abläufe definiert werden müssen.
Genau, und was geht stärker nochmal wirklich ins Inhaltliche, Sparring, Coaching, was wir ja auch schon lange diskutieren. Ne? Aber ja, in diesen Arbeitswelten sozusagen, ne, funktioniert das anders und brauche ich sogar auch Peer-Feedback, brauche ich Feedback und muss ich muss ich wirklich auf die Skills der Person gucken und gucken, wie entwickeln wir dich denn jetzt weiter, wenn der Job halt nicht mehr der Blinkwinkel oder der Fokus ist. Einer unserer Leader hat ein gutes Buch dazu geschrieben, Work Without Jobs, sozusagen, wo auch ein paar dieser Anwendungsfälle ganz gut beschrieben sind.
Tue ich in die Shownotes, verlinke ich. Jetzt haben wir so über diesen skillbasierten Ansatz gesprochen, der sich ja sehr modern und agil anhört und auch über KI ein bisschen gesprochen. Du siehst ja jetzt viele HR-Abteilungen in unterschiedlichsten Konzernen. Wo stehen die denn eigentlich? Und wo ist vielleicht so die größte Lücke, die du siehst als deren Gemeinsamkeit?
Ja, ich glaube, unterschiedlich. Tatsächlich ist es ganz schwierig zu sagen, Es gibt die eine Tendenz, es gibt die andere Tendenz, aber ich glaube, dieses Thema Vergleichbarkeit von Daten über große Organisationen hinweg, auch die Harmonisierung von, ich sag mal, überhaupt Datenverarbeitungssystemen, bleibt eine Riesenherausforderung. Und ich mache mal ein Beispiel gerade, weil ich da gerade frisch gehört habe sozusagen, der neue CHRO of the Year ist der Markus Fink von Infineon geworden. Und ich glaube, der sagt tatsächlich, er hat es jetzt geschafft, nach sehr langer Zeit, und ich glaube, er ist fast 20 Jahre bei Infineon, ich weiß gar nicht, 12 Jahre schon in dieser Rolle, korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch, aber er ist unfassbar lange schon bei Infineon sozusagen und sagt, jetzt ist er langsam in der Lage, dass er es geschafft hat, diese transaktionale Arbeit, die operative Arbeit mit Hilfe von Technologie in den Griff zu bekommen, dass sie einfach mehr Freiraum haben, tatsächlich qualitativ zu arbeiten, sich genau vielleicht auch mit den Daten anders auseinanderzusetzen und eher nicht immer den Daten hinterher zu jagen, sondern eine echte Beratung auf Basis der Datenlage zu machen. Aber das ist, wenn man ihm zuhört, ne, wer ist so lange im gleichen Unternehmen und dann in so einer einflussreichen Rolle, dass er wirklich über Länder hinweg dann jetzt den Durchgriff bekommen hat, alle zu alignen und alle dann auch auf ein System zu kriegen und diese Synergieeffekte zu heben. Und das ist mal jetzt ein Positivbeispiel. Wenn du so willst, viele andere hadern genau damit noch. Das ist also verschiedene Länder, verschiedene Systeme im Einsatz, dann die Daten auf eine Plattform zu bringen und dann auch noch die richtigen Analysen dann zu fahren. Das ist durchaus eine größere Herausforderung.
Gut. Jetzt haben wir so über allgemeine Muster gesprochen und Daten, die es gibt. Lass uns doch mal auf die Gegenwart blicken, was sich gerade so auf dem deutschen Arbeitsmarkt tut. Ich glaube, wir wissen alle, dass die deutsche Wirtschaft so ein bisschen am Schwächeln ist und vor allen Dingen von jüngeren, zukünftigen Kolleginnen, dass die Absolventinnen sich gerade total schwer tun, nach Jobs zu suchen und welche zu finden. Gibt es da irgendwelche Muster, die ihr in HR-Daten beobachten könnt, die jetzt nicht so öffentlich bekannt sind in Daten vom IAB zum Beispiel, also dem Institut von der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Gibt es da irgendwelche tieferen Einblicke vielleicht, die ihr habt oder Begründungen oder Auswege für diese Situation?
Naja, wir diskutieren das jetzt schon recht stark, auch vom Hintergrund auch nochmal Nutzung von künstlicher Intelligenz in Zukunft. Also ich glaube, das ist im Moment noch so ein bisschen der Elephant in the Room sozusagen. Ja. Also irgendwie die Diskussion ist schon da. Aber um ehrlich zu sein, so flächendeckend sehen wir noch nicht, dass großartige, ich sag jetzt mal, organisatorische oder strukturelle Veränderungen greifen im Moment. Ich glaube, dieses sehr restriktiv Einstellen ist der gesamtwirtschaftlichen Lage gerade geschuldet. Diese Zyklen sind ja auch nicht ganz neu, ne? Das haben wir ja immer wieder, dass der Arbeitsmarkt dann auch ein bisschen stockt und gerade für die, ich sag mal, für die junioreren Leute, dass ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, dass das nicht mehr weit entfernt ist. Also ich glaube, im Moment hadert das noch an Einsatz von Technologie, Enablement der Organisationen sozusagen, die künstliche Intelligenz mehr zu nutzen als Wissen bei ChatGPT sozusagen abzufragen. Also flächendeckend sehen wir das noch nicht, dass das die Jobs verändert. Aber die Diskussionen gehen jetzt los. Und ich glaube, das ist etwas, dem man sich stellen muss, aber auch die Organisationen quasi. Wir wissen alle auch, dass reiner Nutzen von künstlicher Intelligenz jetzt auch nicht dass die alleinige Waffe ist, sondern dass Expertenwissen kombiniert sozusagen mit künstlicher Intelligenz natürlich super Vorteile bringt, was Effizienz und Produktivität vielleicht angeht. Aber die spannende Frage wird einfach sein, wie werde ich denn Experte in Zukunft in einem Thema, wenn das nur noch weniger Leute sind? Die perfekte Lösung habe ich heute noch nicht gesehen. Ich glaube auch, das wird noch ein bisschen dauern tatsächlich, weil wir diese Umstellung der Organisationen im Moment noch nicht sehen. Und vielleicht nur noch mal, das ist dann vielleicht auch der Vorteil in Deutschland. Wir sind ja häufig auch sehr stark reguliert, tariflich mitbestimmt sozusagen, dass große Veränderungen in den Organisationen da an der Stelle auch tatsächlich schwierig umzusetzen sind.
Ja, schade. Die Glaskugel hätten wir alle gern.
Hätten wir gern, aber genau, fraglich, was das für unsere Wettbewerbsfähigkeit und für die Kosten auf der anderen Seite, ne? Wenn der Rest der Welt weiterzieht, tatsächlich wird man schon gucken müssen, in welche Richtung wir das weiterentwickeln, ne?
Ja, absolut. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen. Es gibt eine Frage, die ich immer so zum Schluss meinen Interviewpartnerinnen stelle. Und zwar, was können denn unsere Zuhörenden aus dem Gespräch von uns beiden jetzt mitnehmen für den Alltag und morgen vielleicht anders machen oder sich nochmal darin zurückerinnern? Also so ein bisschen, welche Bedeutung hat denn das, worüber wir jetzt bei HR-Daten gesprochen haben, ja für die Lebenswirklichkeit?
Naja, wir reden ja jetzt über so Personaldaten und so. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen dabei, wenn jeder guckt, dass er es besser mitgestalten kann. Die Zukunft wird halt einfach mit oder ohne uns passieren. Tatsächlich so ein blöder Spruch, aber tatsächlich, wir alle sind ja in Jobs, wir alle sind ja tätig sozusagen. Und vielleicht nochmal zu überlegen, habe ich nicht doch eine Bereitschaft, auch meine Daten preiszugeben, sozusagen in einem geschützten Raum, in einer Organisation, was im Zweifel viel geschützter ist als die Daten, die über Social Media oder irgendwo geteilt werden. Also da nochmal zu überlegen, hey, kann ich nicht diese Zukunft vielleicht auch mit meinen Organisationen gestalten und mithelfen sozusagen und ein paar dieser Ängste nochmal abzulegen und vielleicht auch nochmal zu gucken, wie kann man da Technologie jetzt wirklich smart integrieren, weil ich glaube, das werden nicht weniger Einzelne schaffen in den Organisationen. Diese Veränderung wird flächendeckender sein.
Ja, vielen Dank. Dann, Nicole, vielen Dank, dass du heute zu Gast bei der Datenaffäre warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Das war die Episode Skills statt Stellen, wie HR-Daten Arbeit neu definieren. Nicole und ich sprachen über die Erkenntnisse, die man aus HR-Daten gewinnen kann und darüber, welche verborgenen Skills Mitarbeitende im Privaten entwickeln und welchen Wert diese dann, also diese Skills dann, in ihren Jobs auch haben können. Wichtig ist nur, dass die Informationen dann in die HR-Systeme kommen. Und da hat Nicole auch am Ende nochmal aufgerufen, die Skill-Daten mit den Arbeitgebenden zu teilen. Nicole beschrieb auch die Entwicklung in Unternehmen, dass immer mehr in Projekten gearbeitet wird und damit mehr nach Fähigkeiten als nach ursprünglicher Stellenbeschreibung Projektrollen besetzt werden. Spannend fand ich, dass auch das Thema skillbasierter Arbeitsansatz auf kulturelle Widerstände treffen kann, weil sich eben neue Rollen und Arbeitsabläufe ergeben. Wie im Gespräch erwähnt, verlinke ich euch das Buch Work Without Jobs in den Shownotes und auf datenaffäre.com. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.